Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler und Christian Schröder.
Ja, und das ist eine weitere Folge unseres Probenzimmer Extra, wo in denen wir keine Stücke vorstellen, sondern uns mit Menschen unterhalten, die für die Aufführungen, die sie bei uns sehen, unentbehrlich sind, die sie aber im Normalfall nicht auf der Bühne sehen.
Wir freuen uns heute auf ein Gespräch mit unseren InspizientInnen Katrin Hauschild und Konstantin Schulz. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, man erlebt euch selten zusammen, zumindest wir als Dramaturgen, weil ihr euch die Produktionen aufteilt. Das heißt, einmal bist du, Katrin, die Inspizientin bei einer Produktion, bei der nächsten dann du wieder. Ihr alterniert eigentlich so ähnlich wie wir beide. In dieser Beziehung zumindest sind unsere Berufe gleich. Aber Inspizient, das ist ein Beruf, der so ein bisschen mysteriös klingt. Wenn man an Theaterberufe denkt, dann denkt man an Schauspieler, Musiker, Dirigent. Dass es aber auch InspizientInnen gibt, das ist den meisten Menschen vielleicht gar nicht so bewusst. Vielleicht lüften wir zunächst einmal etwas über dieses Berufsbild und was sich dahinter verbirgt. Was genau macht ihr denn in einer Opernproduktion?
Der Inspizient ist eigentlich die Schnittstelle zwischen Technik und der Kunst. Du koordinierst den ganzen Ablauf der Vorstellung, ruft die Sänger ein, sorgt dafür, dass eigentlich alle, die auf der Bühne stehen sollen, auf der Bühne sind. Und man kann es manchmal auch ein bisschen wie mit dem Dirigenten vergleichen, der das Orchester leitet und die Sänger leitet. Und wir leiten halt die Verwandlung des Bühnenbildes, die Lichtstimmung und den Einrufen der Sänger.
Nun ist der Dirigent vorne vor dem Orchester. Konstantin, wo seid ihr? Und wie macht ihr das, was Katrin gerade beschrieben hat?
Also wir sind auf der Bühne, zu 99% der Fälle. Man muss auch immer ein bisschen flexibel sein. Das heißt, wenn es die Erfordernisse bedürfen oder erfordern, kann es auch sein, dass man im Zuschauerraum sitzt, weil man einfach auf der Bühne gewisse Dinge nicht sieht. Aber zu, würde ich jetzt mal sagen, 99% der Fälle sitzen wir auf der Bühne im Moment da, wo Platz ist. Das heißt, auch unser Pult ist phasenweise so flexibel, dass es einfach nicht geht, dass man immer auf dem gleichen Platz sitzt. Aber was jedenfalls essentiell ist, ist, dass wir quasi mit Funk verbunden sind, mit den Personen, mit denen wir kommunizieren müssen oder die mit uns kommunizieren müssen. Das ist natürlich ein Hin und Her. Das heißt, wir sitzen am Funk beziehungsweise an der Intercom beziehungsweise auch am Mikrofon, dass die Durchrufe in die Garderoben die Durchrufe in den Garderoben gewährleisten kann. Ne? Mhm. Das heißt, das ist das Wichtige, was wir einfach machen müssen, kommunizieren mit der Technik, mit den Sängern für die Einrufe und Technik beinhaltet im Großen und Ganzen Licht und die Bühnentechnik und zum Teil kommunizieren wir auch mit dem Dirigenten, weil der natürlich auch wissen muss, wann darf er den Auftakt geben, um ein Stück weiterzufahren, wann darf er den Auftakt nicht geben, weil die Bühne nicht fertig ist und so weiter. Das heißt, egal wo wir sitzen, das muss eigentlich gewährleistet sein, damit diese Kommunikation stattfinden kann.
Ja, und das mit dem Dirigenten ist dann meistens im Vorstellungsbetrieb mit Lichtzeichen. Also, dass der rotes oder grünes Licht bekommt und dann weiß er bei Rot, eigentlich soll er nichts machen bei Grün, jetzt darf er was machen. Das ist so das. Und bei den Sängern geht es dann auch teilweise um Auftritte für Chor und Sänger auch mit Lichtzeichen.
Genau, das habe ich jetzt noch vergessen, dass natürlich die Lichtzeichenkommunikation auch noch da ist, neben dem Funk und der Intercom und den Durchrufen.
Ihr habt beschrieben, dass ihr von einem Pult aus arbeitet. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Wie sieht euer Arbeitsplatz aus, wenn ihr auf der Seitenbühne sitzt?
Ja, das Inspizientenpult besteht aus Monitoren. Wir haben einen Dirigentenmonitor, wo wir den Dirigenten sehen. Wir haben eine Bühnentotale. Dann kommt es halt darauf an, hier haben wir halt Dirigentenmonitor, Bühnentotale. Im Theater in der Wien hatten wir mehr, da konnten wir auch umschalten, dass wir dann sozusagen nach Bedarf auch Kameras aufbauen können, wo wir die Bühne zum Beispiel von oben sehen konnten oder von der Seite reinschauen können. Dann haben wir einen Monitor, auf den wir die Cue-Liste sehen können, also das vom Lichtpult. Die Cues können wir sehen, dass wir sehen, in welcher Lichtstimmung wir gerade stehen. Dann haben wir die Intercom-Anlage und wir haben eine Lichtzeichenanlage.
Und eine Klingelanlage, weil die Pausenklingel ja auch noch dazu gehört, die ins Vorderhaus geht.
Und was ist eine Intercom-Anlage?
Ist eigentlich genauso wie Funk eine Kommunikationsstelle. Also es ist beim Funk läuft das über Frequenz und wenn ich mich nicht ganz täusche, wird der Intercom über.
Ich meine, was mache ich mit der Intercom?
Genau das gleiche wie beim Funk. Ich kommuniziere verbal mit einer anderen Stelle.
Und also ja, mit Technik, Beleuchtung, Tonabteilung, also Drehbühne, also die mit denen wir die Zeichen geben. Mit denen
die Gegensprechanlage im Grunde genommen.
Das heißt, ihr sitzt eigentlich wie Piloten in einem Cockpit und habt wahnsinnig viele Knöpfe vor euch und wisst genau, zu welchem Zeitpunkt ihr was drücken musst, um welche Abteilung zu erreichen und dann Cues abzugeben.
Ja, das ist doch beim Tonmischpult oder so. Ja, er weiß, wofür die Knöpfe alle da sind, oder? Das, also so bei uns ist es dann auch.
Beim Tonmischpult, beim Lichtmischpult und im Cockpit hoffentlich auch. Ja.
Das heißt, ihr verfolgt während der Vorstellung die Oper oder das Konzert mit einer Partitur, mit einem Klavierauszug wahrscheinlich und habt dann so eure Zeichen notiert. Wann steigt ihr denn in den Probenprozess ein? Ab wann seid ihr dabei und notiert alles oder bemerkt, was alles koordiniert werden muss? Wann beginnt eigentlich eure Arbeit?
Im Prinzip in den letzten Tagen auf der Probebühne, dass man dann sich mit den Regieassistenten zusammensetzt und eigentlich das Ganze durchgeht, was man schon weiß. Und manchmal sind am Beginn, also erster Probentag auf der Bühne, da steigen wir dann richtig ein. Da ist dann oftmals als erstes eine technische Probe, wo dann festgelegt wird, welche die Verwandlungen ausprobiert werden. Dann wird festgelegt, auf welchen Ton zum Beispiel die Drehbühne anfangen soll zu drehen. Das ändert sich dann im ganzen Probenprozess bis zur Premiere oftmals noch. Aber es wird dann eben ein Klavierauszug von uns eingetragen und dann wird das Zeichen an dem Punkt gegeben. Und das wird oft, ist es sehr schön, wenn es erstmal eine technische Probe gibt ohne Sänger, dass man einfach das Technische ausprobieren kann, bevor eben die Sänger dazukommen und alles auf einmal dann da ist und alle die Sänger etwas irritiert sind, weil das Bühnenbild dann doch vielleicht etwas anders aussieht, als es auf der Probebühne markiert war.
Aber das heißt, ihr arbeitet auch eng mit den Regisseuren zusammen, die euch ja irgendwie vermitteln müssen, was sie eigentlich überhaupt wollen.
Also ich finde, dass das auch irgendwie ein Großteil unseres Berufsbild ausmacht, nämlich vor allem die Probenarbeit. Weil also, wenn ein Stück fertig ist, ist dann in den meisten der Fälle auch unser Buch fertig und dann lesen wir quasi von vorn nach hinten das Stück durch, so wie eine Partitur, was aber in diesem Entstehungsprozess auch nicht so im Vordergrund steht. Natürlich ist diese ganze Probenzeit, wo man ja Teile des Stücks probt, sowohl musikalisch als auch technisch, vor allem für die Sänger und fürs Orchester, und wo quasi es nicht von A bis Z durchläuft, sondern wo wirklich oft wiederholt wird, zurückgebaut wird, wo man kommunizieren muss, quasi an welcher Stelle wird begonnen, bis wohin geht's, welche Stelle wird jetzt geprobt, was wird nach der Pause geprobt oder was wird bei der Abendprobe dann geprobt. Und da ist also der Inspizient schon eine Schnittstelle eben mit Regisseur bzw. Regieassistenten, Sängern und Dirigent, dass da wirklich kommuniziert wird, dass man dann wirklich eben auf diesen Auftakt, auch, dass auch jeder weiß, wo begonnen wird, dass auch die Technik weiß, was als nächstes verwandelt wird. Weil wenn ein Stück einmal fertig ist, hat man seinen Ablauf, dann weiß man, erstens passiert das, zweitens passiert das. Aber wenn man natürlich bei der Probe mitten im Stück anfängt, ist manchen nicht immer klar, wir nicht ausgenommen, was jetzt eigentlich als allernächstes, also wir sollten es halt im Optimalfall wissen, dass wenn einfach Leute uns fragen, was passiert jetzt als nächstes, dass wir sagen, nein, es ist halt jetzt das nächste, ist Verwandlung 9 und wir fangen an bei Ziffer oder Takt XY, dass das einfach auch die Probe so wenig Zeit wie möglich, dass auch bei der Probe so wenig Zeit wie möglich verloren geht, weil das natürlich auch ein zeitlich begrenzter Raum ist. Genau, und das heißt, je besser man da irgendwie den Überblick hat, und das heißt eben auch, dass man quasi relativ früh schon, bevor man auf die Bühne geht, mit dem Dirigenten und mit dem Regisseur eben Kontakt aufnimmt, damit auch das gewährleistet ist, dass das halt dann funktioniert. Weil wenn wir jetzt beim Probenprozess wirklich quasi auch bei Null anfangen würden auf der Bühne, wird zu viel Zeit verloren gehen. Genau. Und außerdem braucht der Regisseur uns, damit er auch noch Änderungen vornehmen kann. Ne? Also,
ja. Ihr habt vorhin den Begriff der Verwandlung verwendet. Wer verwandelt sich da, was verwandelt sich da und wie wird sich da verwandelt? Es ist ja keine magische Verwandlung wie bei einem Zauberkünstler, sondern es ist eine, ja, was für eine Verwandlung, was meint man am Theater?
Also eine Verwandlung ist eigentlich ein Übergang, ein technischer Übergang von einer Szene in die nächste oder von einem Bühnenbild ins nächste, beziehungsweise auch von einer Lichtstimmung in die nächste Lichtstimmung. Das heißt, auch bei der Lichtstimmung ist es auch so, dass quasi das eine Bühnenbild mit diesen Lampen beleuchtet wird und weil dann ganz einfach die nächste Szene anders ausschaut, muss man dann andere Lampen verwenden oder Scheinwerfer verwenden, die das beleuchten. Und auch das ist eine relativ komplizierte Transformation. Wie schnell mache ich die Lampen aus? Wie schnell gehen die anderen Lampen an? Wann passiert diese Verwandlung? Ist eben eine Lichtverwandlung und dann gibt es eben diese bühnentechnischen Verwandlungen, die eigentlich auch Umbauten genannt werden könnten. Ja, und die aber bei einer Verwandlung, würde ich halt sagen, ist eher während das Stück läuft. Also nicht ein Pausenumbau, sondern eine Verwandlung ist quasi, wie auch schon vorher gesagt, Vorhang geht zu und hinter dem Vorhang wird umgebaut, verwandelt und die Musik läuft weiter und der Vorhang muss dann zum hoffentlich richtigen Zeitpunkt wieder aufgehen. Beziehungsweise es gibt auch ganz oft offene Verwandlungen, wo dann einfach Bühnenwegen, Hubböden, Lattenzüge oder sowas einfach bei offenem Vorhang bewegt werden und die dann auch manchmal irgendwie ästhetisch und passend zur Musik halt irgendwie sich auch bewegen müssen. Also weil das natürlich auch einen gewissen Effekt hat, wenn sich mit einer bestimmten Note oder mit einer bestimmten musikalischen Entwicklung sich plötzlich ein Haus bewegt oder ein Vorhang nach oben geht oder sowas. Mhm. Oder der Vorhang zum Beispiel mit Abschlag der Musik genau schließt oder sowas. Das sind halt alles, also so, auch die, eigentlich ist auch die Vorhangfahrt eine Verwandlung. Das ist halt quasi, genau.
Das heißt, ihr schaltet permanent sowohl in die künstlerische wie auch in die technische Richtung. Das führt mich zu der Frage, wie man denn eigentlich Inspizient wird. Oder gibt es dafür eine Ausbildung, die dafür vorbereitet? Und natürlich interessiert mich auch euer persönlicher Werdegang.
Katrin, magst du anfangen? Wie bist du Inspizientin geworden?
Ich bin Inspizientin geworden, indem ich tatsächlich eine Ausbildung gemacht habe, aber die habe ich in London gemacht. Ah. Also im deutschsprachigen Raum gibt es, soweit ich weiß, gibt es keine Ausbildung für Inspizienten. Ich habe tatsächlich in London Stage Management studiert, was alles beinhaltet. Also es beinhaltet sowohl den organisatorischen Ablauf, eben Disposition und am Inspizientenpult sitzen und auch Requisite und dann eben Einblick in die technischen Abteilungen, also alle Ton, Licht, Bühnentechnik, Requisiten selber bauen, Ton schneiden. Also das habe ich alles noch gelernt. Nicht, dass ich das noch benutzen kann, aber ich habe es alles mal gelernt.
Von der Pike auf sozusagen.
Genau.
Konstantin, wie bist du Inspizient geworden?
Genau auf den anderen Weg. Also ich habe im Theater angefangen zu arbeiten und habe also auf der technischen Seite begonnen. Und habe vom Bühnenbild Aufbau, Ab- und Umbau bis über und weitere Abteilungswechsel. Das heißt, da war ich eben noch kurz auch in der Lichtabteilung und dann längere Zeit in der Requisitenabteilung. Das heißt, ich habe das quasi nicht durch ein Studium gelernt, sondern Learning by Doing. Die andere Komponente, die dazu kommt, nämlich dieses Partiturlesen oder Klavierauszug und Notenlesen, das habe ich von meinem vorberuflichen Leben irgendwie mitgebracht, weil ich Instrumente gelernt habe zu spielen. Und das mache ich auch jetzt noch. Und das heißt, so habe ich das irgendwie durch die Praxis irgendwie dann gelernt und hatte im Betrieb eigentlich die Möglichkeit, mich da quasi weiterzuentwickeln, bis dann eines Tages die Frage kam, ob ich nicht dieses ganze Know-how irgendwie vereinen möchte und vor allem eigentlich für den Kollegen, der kurz vor mir, bevor ich begonnen habe, in Pension gegangen ist, dann einfach die Stelle von ihm übernehmen möchte.
Aber jetzt hast du schon ein Stichwort genannt, nämlich Noten lesen. Wir haben vorhin, glaube ich, schon gehört, Noten muss man, glaube ich, sehr gut lesen können in dem Beruf. Was muss man noch mitbringen, wenn man Inspizient, also welche Fähigkeiten werden bei euch abgerufen?
Stressresistenz. relatives Entspanntsein, dass man doch, also man muss ein dickes Fell haben, kann man so sagen. Also dass man sagt, es ist, weil manchmal geht es wirklich auch drunter und drüber in allen Bereichen und da muss man dann doch extrem stressresistent sein und auch in Stresssituationen ruhig bleiben können.
Was macht euch Stress?
Gar nichts, wir sind stressresistent.
Aha, sehr gute Antwort.
Also zum Notenlesen wollte ich noch sagen, weil das auch die Frage war, ich bin überzeugt davon, man muss es nicht kennen. Es ist sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreich in der Kommunikation und auch in der eigenen Orientierung natürlich. Ich habe auch schon von Kollegen gehört, die das, bei denen das weniger wichtig ist. Die es auch nicht kennen. Man darf auch nicht vergessen, wir sind jetzt im Musiktheater. Im Sprechtheater gibt es natürlich also genauso einen Inspizienten. Es gibt auch bei Rockkonzerten Inspizienten, mehr oder weniger. Das sind halt die Aufgabengebiete sind halt irgendwie dann auch anders natürlich. Aber im Sprechtheater, also natürlich, da wird auch die musikalische Komponente immer mehr und so weiter. Aber ich glaube, da braucht man dann auch irgendwie andere Orientierungshilfen. Wir haben das Riesenglück eigentlich, dass wir die Partitur haben, weil die schon auch den Raum ein bisschen dichter macht. Also es ist jetzt nicht alles nur so der leere Äther und man kommuniziert, man weiß immer genau, wo man ist eigentlich. Also man kann es zumindest kommunizieren, wo man ist. Ne? Und so. Was ich eben noch glaube, was man für den Beruf mitbringen muss, ist einfach, also jetzt abgesehen von Stressresistenz, das könnte man vielleicht auch nennen, künstlerisches Einfühlungsvermögen. Weil natürlich sowohl Sänger als auch Dirigenten, als auch Regisseure, als auch die Techniker, die haben natürlich eigene Interessen, was jetzt die Durchführung ihres Berufs betrifft. Und da ist man oft die Schnittstelle, dass man die Interessen der so, jeweils genannten Partner oder Kollegen auch bestmöglich irgendwie respektiert, honoriert oder berücksichtigt und so weiter. Und das kann schon stressig sein. Also das kann manchmal schon auch zu Konflikten auf der Bühne führen, wo dann der Regisseur sagt, naja, aber irgendwie die Pause ist jetzt gerade nicht sehr gut, weil es ist ja, wir sind ja gerade mitten in der Szene und wollen uns das auch noch fertig anschauen. Und der Sänger sagt, ja, aber ich sitze jetzt schon seit 2 Stunden da und warte, dass ich singe und würde jetzt gerne in Pause gehen. Und der Chorrepetitor zum Beispiel, der auf die Uhr schaut und eigentlich auch berechtigterweise einfach nach 1,5 Stunden seine Pause einfordert, ist zum Beispiel jetzt, genau, und auch für dieses Pausenrufen zum Beispiel sind wir ja dann auch verantwortlich. Das heißt, der Inspizient ist dann auch derjenige, der dann sagt, so, und damit es auch jeder hier mitbekommt im Haus, jetzt ist Pause, jetzt darf man essen, jetzt darf man aufs Klo gehen und vor allem jetzt ist man ganz einfach 15 Minuten oder 20 Minuten nicht in der Abrufbereitschaft. Ne? Also das ist ganz einfach auch eigentlich ganz gut, dass man mal durchschnauft und man eben nicht auf die Durchrufe vom Inspizienten hören muss, weil es heißt so, wir brauchen jetzt die Rolle und so weiter, genau jetzt auf der Bühne und zwar sofort. Ja? Mhm. Weil das jemand im Haus möchte.
Könnt ihr uns vielleicht mal mitnehmen in einen typischen Aufführungstag? Also bei Sängern oder Darstellern stellt man sich eben vor, die kommen irgendwann im Theater an, gehen in die Garderobe und werden geschminkt. Wie ist das bei euch? Wann seid ihr im Theater? Gibt es da spezielle Uhrzeiten, wie viel vorher ihr da sein müsst, wollt?
Und was macht ihr dann?
Bei mir kommt es eigentlich darauf an, wie kompliziert tatsächlich das Stück ist. Wenn es technisch sehr kompliziert ist, dann bin ich doch 1,5 Stunden vor der Vorstellung da und ich gucke es mir tatsächlich teilweise noch an. Also die Sequenzen, die wirklich schwer sind, wo man sagt, da sind viele Cues, die man knapp hintereinander geben muss, die gucke ich mir tatsächlich vorher nochmal an, teilweise sogar mit der Musik. Also das ist das, was ich mache. Sonst ist eigentlich ab 30 Minuten von Vorstellungsbeginn, wo wir eigentlich im Einsatz sind mit den ersten Zeichen, halbe Stunde Ruf, 15 Minuten und Stückbeginn einrufen und dann ist es sozusagen das und vorher eben hängt es vom Stück ab, wenn es eben komplizierter ist. Es ist mir persönlich lieber, dass ich es mir nochmal anschaue.
Was sind diese Stundenrufe? Ich habe es natürlich schon oft gehört im Theater, aber ich glaube, viele Zuhörer unseres Podcasts wissen nicht, was das ist. Was passiert da?
naja, man sagt zum Beispiel, guten Abend, meine Damen und Herren, es ist 18.30 Uhr, es sind noch 30 Minuten bis zum Beginn. Dann wissen alle, dass es im idealen Fall in 30 Minuten losgeht. Das hängt dann wiederum von den Zuschauern ab. Also da sind wir dann auch in der Kommunikation mit dem Vorderhaus, ob die Zuschauer alle sitzen. Mhm. Und wir kriegen dann die Freigabe und dann können wir anfangen. Aber wenn sozusagen Halbstundenruf ist, dann idealerweise das Zeichen, dass wir alle wissen, es geht ungefähr in 30 Minuten, geht es dann los.
Das können wir auch aus unserer Perspektive berichten. Jetzt gerade nicht, weil wir kein Büro im Theater haben. Aber ihr strukturiert mit euren Einrufen tatsächlich dann den ganzen Theaterabend, das ganze Haus. Wenn man die Mithöranlage anhat oder in der Kantine sitzt, dann hört man über einen Vorstellungsabend verteilt immer wieder in regelmäßigen Abständen eure Stimme. Jetzt ist gerade Pause, in 5 Minuten geht es wieder los und Frau so und so, kommen Sie bitte jetzt zur Bühne etc. etc.
Ja, also und das sollte eigentlich auch so kontinuierlich sein, wie es geht, weil ich auch schon weiß, dass Sänger auch zu mir gesagt haben, ich komme nicht, wenn du mich rufst, sondern ich höre auf den Einruf, wenn ich dann höre, Herr Meier, dann komme ich schon, obwohl eben ich noch gar nicht gemeint bin. Also deshalb sollte man auch alle Einrufe immer machen, auch wenn man sieht, derjenige, der gerufen wird, ist schon da, weil eben sich viele doch nach anderen Einrufen dann richten.
Und ihr sieht die Kollegen auch immer. Ne? Also ihr sagt nicht, Michele, Dominik und Peter, bitte auf die Bühne, sondern ihr sagt immer den Nachnamen, auch wenn ihr euch privat wahrscheinlich duzt.
Ja, also ich bei den Einrufen schon, es sei denn, es ist irgendwie anders gewünscht, aber eben sonst normalerweise bei Sängerinnen und Sänger Nachname.
Ist das professionelle Distanz oder warum macht man das?
Ich glaube, es ist einfach gewisse Höflichkeit.
Ja.
Das ist, also ich habe auch beim Schauspiel schon gearbeitet, wo dann die Schauspieler zu mir gesagt haben, wir duzen uns immer und dann finde ich das doof, wenn du mich mit Frau sowieso, also Vorname. Mhm. Aber so, ich glaube, in der Oper ist es noch ganz klassisch, dass es doch eher so ist, dass ja. dann so ein bisschen diese Höflichkeit da ist.
Es ist natürlich auch so, dass manchmal zum Beispiel auch die Leute von der, also die Ankleider oder die Maskenabteilung, das dann auch hört. Und die wissen dann zum Beispiel die Vornamen von den Sängern nicht, die wissen halt nur die Nachnamen. Und wenn die zum Beispiel gerade in der Maske sitzen und dann hören sie, Herr Meier, bitte auf die Bühne, dann wissen die auch, wer gemeint ist. Weil also Vornamen kommen dann doch öfters vor als Nachnamen und die meisten Kollegen auch vom Hinterhaus wissen manchmal die Vornamen eben nicht, weil sie auch weniger kommunizieren mit, also sie treffen sich halt zu den Maskenzeiten oder so. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen sicherer, die Nachnamen zu rufen. Was natürlich bei der Vorstellung auch noch dazu kommt, und das haben wir jetzt also auch noch nicht so viel besprochen, ist halt die Kommunikation mit dem sogenannten Vorderhaus, das heißt mit dem Publikumsdienst, beziehungsweise mit dem Publikum indirekt, weil das ist ja bei den Proben auch nicht vorhanden und das natürlich da auch gewährleistet sein muss, dass ganz einfach die Vorstellung eben pünktlich beginnt, beziehungsweise nicht so pünktlich, dass dann irgendwie noch ein Nachlass oder Nacheinlass vonnöten ist. Das heißt, man kommuniziert auch mit dem Vorderhaus, die dann wirklich sagen, naja, also jetzt sind die Türen zu, jetzt kann man dann wirklich quasi dem Dirigenten sagen, dass die Vorstellung losgeht und dass er auftritt. Und also auch damit diese Kommunikation, jetzt mit dem Vorderhaus, aber auch mit der Technik und so weiter irgendwie funktioniert, hat es halt schon seine Vorteile, vor einer Vorstellung auch ein bisschen früher da zu sein, dass man halt weiß, sind die Sänger im Haus, funktioniert der Funk, ja, funktioniert die Kommunikation zum Vorderhaus, weil wenn man da dann 2 Minuten vor Vorstellungsbeginn draufkommt, dass irgendwas nicht funktioniert, da muss ich sagen, da nutzt keine Stressresistenz, weil da kriegt man dann wirklich Stress. Weil da denkt man sich dann, okay, jetzt sitzen da ja gerade bis zu 1000 Leute da und warten darauf, dass das Saallicht ausgeht. Und ich kann nicht einmal sagen, macht es das aus, weil es niemand hört. Ja? Und wenn wir es nicht sagen, macht es auch niemand aus. Also das ist so ist die Hierarchie im Theater dann doch irgendwie organisiert, dass die dann, also dass man auch tunlichst drauf schaut, dass niemand etwas macht, ohne auf das Kommando zu warten. Es ist gut, wenn die Leute mitdenken und es ist auch immer wieder schön, wenn man merkt, es funktionieren auch Dinge selbstständig ohne Unterstützung oder ohne Kommando. Aber wenn das Saallicht runtergefahren werden sollte, sollte doch zumindest etwas sein, was, oder ein Vorhang auf oder ab oder sowas, sollte schon etwas sein, was auch auf Kommando funktioniert, weil wenn der Vorhang zu früh auffahrt und die Bühne noch nicht fertig ist, sind das vielleicht sehr erlebnisreiche Momente, aber die versuchen wir zu vermeiden.
Naja, und dann geht es auch um die Sicherheit, das kommt ja auch noch dazu, dass es dann eben schlicht und ergreifend um die Sicherheit geht, dann, wenn irgendwelche Sachen nicht einfach passieren.
Wir sind ja auch ein bisschen gemein und wollen natürlich auch von solchen Situationen gerne noch mehr erfahren. Ich nenne sie jetzt einmal nicht die stressigsten, sondern die spannendsten Situationen in eurem Berufsleben. Normalerweise gibt es dann sicherlich so einen Fahrplan an Einrufen und an Ordern, die ihr so abgebt im Verlauf eines Abends. Aber ihr kriegt natürlich auch hautnah mit, wenn etwas nicht funktioniert und sei es eben ein Mikrofon, das im entscheidenden Moment nicht angeht. Was waren denn, ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber was waren denn vielleicht so die spannendsten oder aufregendsten Momente in den Aufführungen, die ihr so erlebt habt? Oh. Und die ihr meistern konntet, natürlich.
Also ich erzähle eine nette Anekdote, die eigentlich meine Zeit betrifft, noch bevor ich wirklich am Pult gesessen bin, sondern wo ich noch das Glück hatte, eben im Betrieb zu lernen. Und da war es wirklich so, dass ich bei meinem Kollegen quasi daneben, neben dem Pult gesessen bin, auch ein fertiges Buch hatte und eigentlich versuchte, das zu erlernen, was er macht, beziehungsweise auch das zu imitieren, was er macht, damit ich es dann einfach irgendwie auch selbstständig lernen kann. Und da war es dann so, das war eine sehr aufwendige Produktion, damals Turn of the Screw, mit sehr vielen Verwandlungen, sehr viele Verwandlungen hinter geschlossenem Vorhang. Das heißt, der Vorhang fährt zu, hinten baut die Technik in massiv begrenzter Zeit das Bühnenbild um, damit der Vorhang zur richtigen Zeit wieder auffahren kann. Und das sind auch Umbauten, die man zeitweise mit der Stoppuhr stoppen muss, dass man einfach weiß, man hat jetzt, weil die Musik das so vorgibt, 1,5 Minuten Zeit, ein Bühnenbild umzubauen. Und man kommt drauf, man schafft das bei den ersten Umbauten nicht innerhalb von 3 Minuten. Und dann ist das dann wirklich auch wie beim Sport, richtig? Und wir müssen das koordinieren und was passiert zuerst und so. Macht auch Verwandlungen sehr spannend, wenn der Vorhang zugeht und die Musik nicht stoppt und so weiter. Und um auf die Geschichte zurückzukommen, ich bin damals bei der Premiere, weil es wirklich aufregend auch war, ob das alles gut ist, bin ich in ein Kammerl gegangen, damit ich nicht beim Kollegen auf der Bühne sitze und ihn irgendwie irritiere, weil auch selbst ich war ein bisschen nervös, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und bin im Inspizientenkammerl gesessen bei laufendem Bildschirm und mithöre an und habe mir so quasi so ein Pult, ein Imitationspult gemacht. Also ich habe mir dann ja Knöpfe hingelegt oder es war, glaube ich, eine Heftklammer oder so, wo ich mir gedacht habe, so, da drücke ich jetzt drauf, dass ich dann da durchrufe oder so. Einfach so eine Simulation. Ne? Und dann hat die Vorstellung begonnen und ich habe das also auch die Lichtzeichen alle mitgerufen und so weiter und bin da quasi gesessen und habe das Gleiche gemacht wie der Kollege auf der Bühne, nur hat mich niemand gehört. Also wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wäre es mir wahrscheinlich selber nicht mal aufgefallen, aber es war jedenfalls so, dass nach so einer besagten Verwandlung, Vorhang zu, der Vorhang nicht aufging. Und ich tatsächlich wirklich das Gefühl hatte, ich war das jetzt, der das jetzt versemmelt hat, weil ich so in der Materie drin war, dass, und passieren kann immer was. Also in dem Fall war das vermutlich ein Aussetzen der Maschine, weil es, also die Maschine ist ja auch programmiert und wenn, wie es auch in anderen Berufsbildern passiert, ein Computer abstürzt, stürzt er ab, da kann die Musik weiterlaufen, so viel sie will. Das sind dann sind dann Unterbrechungen bei der Vorstellung, wo der Abendspielleiter oder der Direktionsdienst oder so, vor den Vorhang gehen muss und sagen muss, leider, wir haben ein technisches Gebrechen, es gibt eine kurze Pause, bis dieses Gebrechen behoben ist. In dem Fall war es so, aber ich dachte in meinem Kammerl, das war jetzt in meiner Nervosität und meinem Lampenfieber geschuldet und bin auf die Bühne gelaufen zum Kollegen und habe gesagt, Was ist los? Ja? Und er so, naja, also der Kollege auf der Bühne war ganz entspannt. Er hat gesagt, mal wieder eine Maschine. Ja? Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das war ich. Ja? Weil ich einfach so in der Materie war. Mhm. Und das kann passieren, das passiert häufig im Probenprozess, also Gott sei Dank. Und wenn das ein Holztisch wäre, könnte man mich jetzt klopfen hören, aber wenn es ein Marmortisch ist, klopfe ich gar nicht. Weil das sind unangenehme Momente, wo man wirklich eine Vorstellung abbrechen muss, beziehungsweise wo man den Vorhang schließen muss, weil einfach auf der Bühne irgendwas hackt. Und das kann ganz leicht sein, zum Beispiel, wenn man eine Drehscheibe hat und die dreht und es ist irgendwas verkeilt. Ja? Und man hört dann auch von der Technik oder man sieht selber, jetzt sollte man nicht weiter drehen. Auch da läuft die Musik weiter. Und man kann aber diese Verwandlung nicht machen, weil natürlich die Drehscheibe da ist, die nächste Szene nach vorne zu stellen. Beziehungsweise eben auch Gefahr in Verzug ist, wenn man einfach weiterspielt und so weiter, sollte man halt auch die Möglichkeit haben, ganz einfach diesen Vorhang zu schließen und auch dann zu unterbrechen. Es gibt halt durchkomponierte Opern, da muss man dann wirklich irgendwie schauen, merkt der Dirigent, dass er jetzt an einer bestimmten Stelle aufhört. Oder muss der Direktionsdienst den Dirigenten?
Genau, das sind die Situationen, wo wir, die wir oft Direktionsdienst haben, genau, mit euch Kontakt haben und dann heißt es, da muss der Dramaturg jetzt rausgehen oder der Betriebsdirektor, wer gerade da ist, genau, und das Publikum informieren. Ja. Ja. Hast du auch eine Anekdote für uns?
Das ist jetzt nichts, was schief geht, aber das ist noch eine ganz schöne Anekdote, finde ich. Das war in einem Probenprozess noch mit dem Herrn Hanunkur als Dirigent, mhm, im Theater in der Wien. Da, wenn die Drehscheibe beschleunigt hat, hat man es ganz leicht gehört. Also es gibt einen Ton und wir haben dann in den Proben, sollte die Drehbühne schneller beschleunigen, da war gerade in der Musik eine Pause, wir haben die Drehbühne, die Drehung beschleunigt und daraufhin hat der Herr Hanunkur abgebrochen und gesagt, das dreht nicht in der richtigen Tonart. Wir können mit dem nächsten Musikstück nicht einsetzen, weil das nicht die richtige Tonart ist. Und die Lösung zu dem Ganzen war, wir haben dann langsamer beschleunigt, dann ging es. Aber das fand ich dann noch sehr schön, weil alle dann erstmal auf der Bühne dastehen und sagen, ah.
Unsere Drehscheibe hat eine Tonart.
Die hat eine Tonart, die jetzt nicht passend ist zu dem nächsten Stück in der Oper.
Katrin, du hast vorhin ein anderes Stichwort genannt, nämlich Sicherheit. Es gibt auf der Bühne viele Dinge, die passieren, Versenkungsfahrten, Drehungen habt ihr jetzt gerade schon genannt. Inwiefern seid ihr mit der Sicherheit befasst? Seid ihr verantwortlich für die Sicherheit oder was könnt ihr tun als Inspizienten, was müsst ihr tun als Inspizienten?
Als Inspizienten müssen wir im Grunde genommen so präzise wie möglich die Cues geben. Also dass man wirklich sagt, es ist eigentlich jeder Abend ist das Gleiche. Solange nicht irgendwas schief läuft, ist das Zeichen genau an der gleichen Stelle, dass man versucht, so weit wie möglich, dass die Sänger sich darauf verlassen können. In dem Moment fängt es an zu drehen oder in dem Moment fährt der Hub. Und sonst für die Sicherheit an sich ist der Bühnenmeister verantwortlich. Aber wir sind natürlich dadurch, dass wir die Zeichen geben, müssen wir schon wissen, was passiert, dass man auch weiß, da fährt der Hub runter, da fährt der Hub rauf, es fängt an zu drehen. Und man muss halt eben, oder gerade auch wenn auch was von oben runterkommt, muss man schauen, dass da niemand drunter steht oder auch nicht auf einer Versenkung steht, die fahren soll. Und also man muss sich schon bewusst sein als Inspizient, welche Zeichen man für welche Verwandlung gibt und was da alles involviert ist. Mhm. Also es hat ein Sänger mal zu mir gesagt, wenn man sich's ganz genau betrachtet, du hast unser Leben in deiner Hand. Und das stimmt in gewisser Hinsicht schon. Also wenn man dann irgendwie unaufmerksam ist und nicht schaut. Und es gibt gerade, das haben wir zum Glück nicht so viel, aber was oft beim Schauspiel eben ist, was einer Kollegin einmal passiert ist, dass da eben Säcke vom Schnürboden runtergefallen sind. Und die hat sich vertan. Es ist zum Glück nichts passiert, aber es sind gerade solche Sachen, wenn das zu früh passiert oder zu spät, dass man dann, also da ist man dann ja eben schon verantwortlich, weil man das Zeichen dafür gibt.
Wenn ihr präzise seid und ein Darsteller nicht, aus welchem Grund auch immer, nicht an der Stelle steht, wo er stehen müsste, kann ja auch deine Präzision unter Umständen genau.
Naja, da muss man dann in dem Moment dann schon auch entscheiden, kann ich das jetzt machen, ja, mache ich das, was mache ich denn? Das hatte ich auch schon mit einem Sänger, der direkt an der Versenkung stand. Und ich dann denke, was mache ich nun, wenn das jetzt nicht aufgeht? Geht es nicht weiter? Aber er stand so dicht da dran und ich dann noch mit dem Abendspielleiter gestellt, was machen wir jetzt? Und dann ist er ein kleines Stück zurückgegangen und dann habe ich, gut, wir können es jetzt aufmachen. Mhm. Und dann haben wir nachher zu ihm gesagt, wir haben doch abgemacht, du stehst mindestens eine halbe. Ja, aber ich weiß doch, dass es aufgeht. Und man dann sagt, ja, sicher, das ist eben das, dass die natürlich dann sagen, sie wissen schon, dass es aufgeht, aber wenn der eben wirklich das 10 Zentimeter, weil man muss ja immer noch sagen, es kann dem ja auch in dem Moment schwindelig werden. Also das ist ja immer, dass man, es ist live und es kann einem ja auch mal nicht gut gehen. Und dann ist es ja auch, wenn dann auf einmal ein Loch auf ist. Und das sind dann die schwierigen Momente, wo man abwägen muss, was macht man jetzt? Also man sagt, ja eben, ich sollte da präzis sein, aber wenn der eben nicht gut steht, warte ich einen Moment. Mhm. Oder dass man sagt, wie ist der gerade in der Rolle? Ist der nicht zu sehr damit beschäftigt mit Singen? Also wo man sagt, macht man es trotzdem auf, wenn man es weiß, merkt er das? Mhm. Oder sowas. Also man muss schon mit einem Auge in den Noten sein, auf dem und auch auf der Bühne, was da passiert, schauen.
Jetzt reden gerade ja alle von künstlicher Intelligenz. Und es wäre natürlich vorstellbar, dass es eines Tages eine Möglichkeit gibt, dass all das, was in eurem Inspizientenbuch steht, in einem digitalen Inspizientenbuch steht und die künstliche Intelligenz hört genau, wie ist das Tempo des Stückes und kann dann automatisch die ganzen Cues geben. Ist sowas realistisch? Ihr sitzt ja an einer Schnittstelle von Mensch und Maschine, oder brauchst genau die Sensibilität, die ihr habt fürs Theater?
Also ich denke, für jedes Live-Vorstellung, glaube ich, braucht man in allen Bereichen noch die Menschen, weil man schon eingreifen muss. Also es sind ja eben, was ich gesagt habe, man muss so präzise wie möglich sein, ist ja eben der Idealzustand. Aber dadurch, solange eben irgendwo Menschen involviert sind, ist ja immer irgendwas, was man nicht ganz einkalkulieren kann. Also dass man dann schon, also sich nicht nur ans Tempo der Musik anpassen muss, sondern wirklich an die Gegebenheiten, was auch tatsächlich auf der Bühne ist. Genauso ist es ja mit den Leuten, die eben auch in der Beleuchtungsregulierung sitzen oder eben an der Drehbühne oder so. Wenn alles gut läuft, natürlich könnte das eine Maschine machen. Bloß es sind immer die Aspekte, weil es eben trotz allem, es ist einerseits jeden Abend gleich, aber andererseits doch nicht, weil halt menschliche Faktoren da sind, die das Ganze dann auch eben interessant machen. Das ist es ja eben auch. Also das in jedem Bereich da sind. Und wenn, kann ich es mir nur vorstellen, wenn alles künstlich, also wenn man sagt, es ist alles nur noch computergesteuert, dann ja,
aber Theater aus Avataren.
Ja, genau. Also wenn das dann sicher, aber sonst glaube ich schon, dass man eben dieses, ja, was Konstantin auch gesagt hat, man braucht schon dieses künstlerische Feingefühl auch teilweise während der Vorstellung, also um zu sagen, ja, wenn ein Sänger falsch oder später geht oder sowas, kann ich die Lichtstimmung, wenn ich weiß, es geht das Licht auf der linken Bühnenseite weg, wenn er nach rechts geht, soll aber auf der Note sein und der geht nicht, dann kann ich nicht, also dann muss ich halt den Cue verschieben, um mich nach dem Sänger zu richten, obwohl es vorher festgelegt war, ist es da auf die Musik.
Also ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil meine Computer können heutzutage und werden wahrscheinlich in Zukunft noch viel mehr, können schon so viel, dass ich jetzt, also ich setze mich jetzt mit dieser KI-Diskussion relativ wenig auseinander, weil ich so wenig von der Materie verstehe. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass ein Computer auch künstlerisches Einvermögen oder künstlerisches Vermögen auch haben kann und so weiter. Ein Kollege bei der Requisite hat einmal zu mir gesagt, so naja, das, was wir da machen jeden Abend, da kann man interessierten Affen auch hinstellen. Haben sie aber bis jetzt auch noch nicht versucht. Vielleicht sollten wir es mal drauf ankommen lassen, dass es ein Computer macht. Also es kann funktionieren. Ja? Ich weiß nicht, wie das dann, wenn was passiert mit der rechtlichen Situation, ist ein Computer dann irgendwie auch haftungspflichtig oder sowas? Also das wäre aber die Diskussion wird dann schon lang und also Zum Thema Sicherheit oder beziehungsweise Spontanität kann man halt sagen, also wir haben vor jeder Produktion, die auf die Bühne kommt, eine sicherheitstechnische Einweisung. Das ist eindeutig eine Kommunikation von Mensch zu Mensch, wo klar darauf aufmerksam gemacht wird, was in diesem Bühnenbild oder auf dieser Bühne Gefahrstellen sind und was auch gefährliche Situationen dann im Stück sein werden, bei Verwandlungen und so weiter. Und die Kommunikation, die einfach auch besteht während einer Vorstellung oder auch bei Proben zwischen Bühnenmeister, Inspizient, beziehungsweise, man darf nicht vergessen, auf der Bühne mal deine rechte Seite, mal deine linke Seite, man sieht von überall irgendwie anders. Manchmal muss man Kameras installieren, wo man dann, die man zum Beispiel Inspizientenpult hat. Und manchmal spricht man sich auch ab, ganz einfach, dass man quasi eine Freigabe gibt, dass man sagt, so, und ich gebe dieses Go jetzt erst, ja, bevor ich von 1, 2, 3 Stellen höre, frei. Ja. Es mag sein, dass das Computer auch meistern könnten. Tatsache ist ganz einfach, und deswegen ist es bei mir auch mit Tablets und so weiter, also ich halte mich da auch an Katrin, ich mag das Buch und ich mag es auch gern, dass man den Finger zwischen zwei Seiten geben kann, wenn man ganz einfach weiß, man springt jetzt von da nach dort und so weiter. Dieses Wischen und Marksetzen und so weiter, also da bin ich noch nicht spontan genug und ich habe jetzt auch noch nicht wirklich Bedarf gehabt, das zu ändern. Tatsache ist, einen Computer muss man programmieren. Und das bedarf einer gewissen Zeit. Ich weiß, es gibt auch Leute, die können das wirklich schnell. Ich kann es überhaupt nicht schnell. Das heißt, mir ist es wirklich lieber, ich sitze da mit Haut und Haaren und muss eine Vorstellung nicht im Homeoffice fahren, sondern bin wirklich an vor Ort und Stelle und kann mit den Leuten sprechen. Und das macht auch das Theater sehr stark aus. Also ganz einfach, dass da eben, es gibt auch computergenerierte Stimmen, die können auch ganz schön singen. Ja? Aber trotzdem macht schon was aus, dass man da irgendwie eine menschliche Person auf der Bühne stehen hat, wo man auch weiß, der schwitzt und der kämpft oder beziehungsweise der gibt sich gerade einfach wirklich der Situation.
Naja, und es gibt ja manchmal auch tatsächlich die Situation, dass die Sänger während der Vorstellung kommen und sagen, kannst du mir die Seite zeigen, dass sie gucken wollen, also im Klavierauszug dann nochmal irgendwie später doch mal ein paar Töne nachschauen müssen oder sowas. Also das kommt nicht oft, aber manchmal kommt es halt doch vor. Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste mit dem Tablet hin und her springen, also da ist man doch schneller geblättert oder beziehungsweise kann auf meiner Seite bleiben und weitermachen, während der irgendwie versucht, schräg da irgendwie ins Buch reinzulinsen irgendwie.
Es macht schon auch was aus, dass man auch auf der Bühne ganz einfach Ansprechpersonen hat, die antworten, mit denen man irgendwie auch Witze machen kann oder plaudern kann. Auch das dürfen wir öfters machen und ist auch ganz, ganz lustig. Nicht zu viel, weil sonst wären wir abgelenkt. Dazu tendiere ich auch ein bisschen. Und bei einer erst kürzlich stattgefundenen Vorstellung ist ein Sänger zu mir hergekommen und hat gesagt, kannst du mir kurz dein Telefon geben, bitte? Ich so, willst du jetzt telefonieren? Hey, ich muss meine Frau anrufen, dass ich noch lebe. Ja? Und haben wir gedacht, ja, also auch das ist ein Service, den ich hier jetzt gerade gern anbiete. Also, weil
ich kenne das auch bei manchen Inspizienten, dass da immer eine große Schüssel mit Gummibärchen steht.
Das ist die Kollegin.
Langen.
Das ist die Kollegin.
Ja, es ist durch Corona dann eingeschlafen. Es war, bis Corona war es.
Also als, so. Auch als Zuckerschock bei langen Aufführungen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt viel über Technik gesprochen, aber ihr habt natürlich auch ein menschliches Verhältnis zu den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne.
Ja. Es ist mal mehr, mal weniger. Es kommt halt auch auf die es kommt auch auf die Vorstellung an. Es gibt ja natürlich auch Opern und so weiter, wo die Sänger so, gerade in modernen Opern oder sowas, wo die doch sehr, sehr drauf fokussiert sind, was sie singen oder so. Und wenn man natürlich eine Oper macht, die schon öfter gesungen haben, was wir ja nicht so oft machen. Also wir haben ja öfter die Situation, dass die Sänger für sich auch die Opern, die wir spielen, neu entdecken sozusagen. Aber wenn man dann tatsächlich mal was macht, also weil wir auch früher im Theater in der Wien Operette gemacht haben, dann kommen die Sänger ja schon mehr und Sängerinnen und Sänger und reden da mit einem. Oder je nachdem, es kommt drauf an, in welcher Situation sie sich gerade befinden.
Das heißt, ihr habt natürlich auch nie die Situation, wir haben heute die 50. Vorstellung einer Inszenierung, die 60. Zauberflöte. Wir haben es eigentlich alle schon mal gemacht. Ihr seid also auch immer ihr seid eigentlich immer in der Premierenserie, auch als Inspizienten.
Ja, im Grunde genommen ja.
In unserem Haus schon, ja. Und das ist auch schön, es ist sehr abwechslungsreich. Und also ich habe auch schon bei Festivals zum Beispiel gearbeitet, wo man dann wirklich quasi einen Monat lang jeden Tag das gleiche Stück spielt. Und da muss ich schon sagen, da weiß man dann schon auch zu schätzen, was das einfach bedeutet, dass man quasi jedes Monat ein neues Stück kennenlernen kann, sich da einarbeiten kann, dass man es eben nicht bis zum totspielen, runterspielen muss und so weiter und so weiter.
Also das ist es ja schon, dass es dann ja doch intensive Arbeit ist, mit der man dann einfach in einer Musik drin ist.
Und ich habe auch schon Opern kennenlernen dürfen in den Jahren, die ich mir immer wieder gerne und auch privat anhöre. Mhm. Also so eben Cavalli, oder, den hätte ich nicht einmal gekannt, den Komponisten und so weiter. Und dann habe ich aber dann doch irgendwie auch ein Musikgenre kennengelernt, das sich mir dann so erschlossen hat, dass ich mir auch gedacht habe, so da gehe ich mal ein bisschen näher in die Materie rein. Oder so wie Janacek. Ich meine, ist schon sehr bekannt, aber, ja, aber die Jenufa, die ich da gemacht habe, hat mein Bild auf die Oper schon sehr verändert.
Ihr seid zu zweit, das heißt, ihr alterniert. Sucht ihr euch die Werke dann nach euren persönlichen Präferenzen aus? Ihr seid ja sicherlich nicht zufällig auch an einem Opernhaus gelandet, sondern habt auch wahrscheinlich großes Interesse an den Stücken, an der Musik, die da aufgeführt wird. Oder wechselt ihr tatsächlich so durch, wie es sich eben am besten ergibt für euch?
Also eigentlich schon, wie es sich ergibt. Wir machen es dann schon aus, wenn man dann sagt, man sieht die Spielzeit und sagt, ich würde gern das Stück machen. Aber dann machen wir es eigentlich schon so aus, dass es alternierend ist. Weil es, wenn es sich dann wirklich überlappt, ist es schon recht anstrengend, wenn man dann von einer Produktion direkt in die nächste gehen muss. Also es ist schon angenehmer, wenn man jedes zweite Stück erst wirklich richtig betreut. Also für mich zumindest. Und deshalb machen wir es dann schon, dass man vielleicht sagt, da ist das, interessiert mich. Und dann, wenn es dann passt, dass wir das dann sozusagen ausgeht, dass man dann alternierend das dann macht.
Und Konstantin hat uns jetzt schon verraten, dass er für bei Cavalli immer dabei ist. Hast du auch Opern, wo du sagst, also wenn die gespielt wird, dann möchte ich aber unbedingt inspizieren? Oder
ist, also ich, Janacek ist tatsächlich das, was, also was ich gerne so mache. Oder eben so der slawisch-russische Bereich. Also das ist dann für mich, das mag ich schon sehr gern.
Und da hatten wir beim Schlauen Füchslein auch, haben wir uns auch kennengelernt letztes
Jahr.
Ja,
genau.
Dann habe ich noch eine schöne Abschlussfrage. Ich liebe das sehr im Theater, wenn die Musik zum Schluss kommt und genau wenn die Musik zu Ende ist, ist der Vorhang auch zu. Wie macht ihr das? Hört ihr auf die Musik oder guckt der Dirigent auf den Vorhang oder sprecht ihr euch ab, wie ihr es gemeinsam macht?
Es kommt darauf an. Wenn es ein programmierter Vorhang ist, kann man das natürlich schon auf die Musik timen, so der Dirigent gleich ist. Und dann kann man, dass wenn der Vorhang handgezogen ist, hängt es natürlich auch mit dem Gefühl desjenigen, der tatsächlich den Vorhang zieht, zusammen. Weil man kann natürlich auch zählen oder versuchen, Ansagen zu machen, aber das ist dann auch eine Kunst von dem Techniker, den Vorhang zu schließen. Und im Idealfall schaut vielleicht auch manchmal der Dirigent drauf.
Also da muss man schon sagen, das ist das Schöne im Theater, wenn man wirklich miteinander solche Dinge machen kann, weil wenn man das Gefühl hat, der Dirigent arbeitet mit dem Inspizienten, beziehungsweise der Inspizient arbeitet mit dem Dirigenten gemeinsam, ist es natürlich umso schöner, wenn man das Gefühl hat, man hat das jetzt gemeinsam geschafft. Natürlich ist es auch schwierig, weil wenn ganz einfach die Note gerade so lang gehalten werden muss, weil es der musikalische Pathos verlangt und der Vorhang leider schon ein bisschen zu knapp beieinander ist, wird der Dirigent nicht machen, es muss leider die Note aus sein. Das heißt, es gibt auch durchaus Situationen, wo das auch nicht gelingen kann. Ja? Am schönsten ist es, also so ist es einfach auch bei einer Live-Vorstellung. Manchmal gelingen Passagen so, wie sie sein sollen. Manchmal sind sie sogar besser, als man sich das irgendwie vorstellen konnte. Und manchmal spielen Faktoren halt so nicht miteinander, dass es dann halt so hundertprozentig funktioniert. Aber am schönsten ist es, wenn man wirklich das Gefühl hat, man arbeitet mit dem Techniker, der den Handseilzug macht und mit dem Dirigenten und so weiter und mit allen einfach gemeinsam und es steht einfach ein gemeinsames Erfolgserlebnis oder ein schöner Abend.
Wir danken euch für das Gespräch.